Frauen, dozierte Vokeb im Lastwagendepot von Zinnerz Südwest. Frauen denken immer, dass sie dich besitzen. Eine Frau kann niemals ein richtiger Odonia sein. Aber Odo selbst, Theorie und kein Sexleben, nachdem Asiego umgebracht worden war, stimmt's? Natürlich, Ausnahmen gibt's überall. Aber für die meisten Frauen besteht ihr Verhältnis zum Mann darin, ihn zu besitzen. Entweder besitzen oder besessen werden. Glaubst du, dass sie da anders sind als Männer? Ich weiß es. Was ein Mann will, ist Freiheit. Eine Frau will Besitz. Sie lässt dich nur gehen, wenn sie dich gegen etwas anderes eintauschen kann. Alle Frauen sind Proprietarier. Das ist eine gewagte Behauptung über die eine Hälfte der Menschheit, meinte Shevek, der sich fragte, ob der Mann tatsächlich recht hatte. Bishun hatte sich die Augen ausgeweint, als er nach Nordwest zurückversetzt wurde, hatte getobt und geheult und ihn zwingen wollen, ihr zu sagen, dass er ohne sie nicht leben könne, und hatte behauptet, sie könne nicht ohne ihn leben. Sie müssten Partner werden. Partner, wo sie nicht einmal ein halbes Jahr mit ein und demselben Mann zusammenbleiben konnte. In der Sprache, die Shevek sprach, der einzigen, die er konnte, gab es keinerlei besitzanzeigende Bezeichnung für den Sexualakt. Auf Pravik machte es einfach keinen Sinn, wenn ein Mann sagte, er habe eine Frau gehabt. Das Wort, das der Bedeutung von ficken am nächsten kam und eine ähnliche Nebenbedeutung als Schimpfwort hatte, war eindeutig. Es bedeutete Vergewaltigung. Das gebräuchliche Verb, das nur im Plural benutzt werden konnte, war allein durch ein neutrales Wort wie kopulieren zu übersetzen. Es bedeutete etwas, was zwei Menschen taten, nicht etwas, was eine Person tat oder hatte. Im Bedeutungsrahmen dieser Worte kam die Gesamtheit des Erlebens ebenso wenig zum Ausdruck wie in allen anderen, und Shevek war sich im Klaren darüber, dass da etwas fehlte, obwohl er nicht genau wusste, was. Sicher, er hatte manchmal in jenen sternklaren Nächten in der Staubwüste das Gefühl gehabt, Bishun zu haben, zu besitzen, und sie hatte geglaubt, ihn zu besitzen. Aber sie hatten sich beide getäuscht, und Bishun hatte das trotz ihrer Sentimentalität gewusst. Sie hatte ihn schließlich lächelnd zum Abschied geküsst und ihn gehen lassen. Sie hatte ihn nicht besessen. Sein eigener Körper hatte ihn besessen, in seinem ersten Ausbruch reifer sexueller Leidenschaft. Davon war er tatsächlich besessen gewesen. Und sie auch. Doch das war vorbei. Es war geschehen. Es würde, ja, es konnte niemals wieder geschehen, dachte er jedenfalls, 18 Jahre alt, während er um Mitternacht mit einer Reisebekanntschaft im Lastwagendepot von Zinnerz bei einem Glas klebrig süßem Fruchtsaft saß und darauf wartete, dass ihn ein Konvoi mit in den Norden nahm. Vieles würde noch geschehen, aber ein zweites Mal würde er sich nicht überraschen, umhauen, überwältigen lassen. Eine Niederlage, eine Kapitulation hatte ihre Reize. Bishun selbst verlangte vielleicht nichts anderes. Und warum sollte sie auch? Sie war es ja, in ihrer Freiheit, die ihn befreit hatte. »Ich bin der anderer Meinung«, sagte er zu Vokeb, dem Landwirtschaftschemiker, mit dem länglichen Gesicht, der nach Abenai wollte. »Ich glaube, viele Männer müssen erst lernen, Anarchisten zu sein. Frauen brauchen das nicht zu lernen.« Vokeb schüttelte grimmig den Kopf. »Es ist wegen der Kinder«, erklärte er, »das Kinderkriegen. Das macht sie zu Proprietariern. Dann lassen sie einen nicht mehr weg.« Er seufzte. »Die Gelegenheit nutzen und dann nichts wie weg, Bruder. Das sind die Spielregeln. Lass dich nie von einer besitzen.« Shevek lächelte und trank seinen Fruchtsaft. »Bestimmt nicht«, sagte er. Er freute sich, wieder im Regionalinstitut zu sein, die flachen, von bronzefarbenem Kriecholum bedeckten Hügel wieder zu sehen, die Küchengärten, die Wohnheime und Schlafräume. Die Werkstätten, Klassenräume und Laboratorien, den Ort, an dem er gelebt hatte, seit er 13 Jahre alt war. Er würde immer ein Mensch bleiben, für den die Heimkehr ebenso wichtig war wie die Reise. Wegzugehen allein reichte ihm nicht, war nur zur Hälfte genug für ihn. Er musste heimkehren. In dieser Veranlagung zeichnete sich vielleicht schon das Wesen jener ungeheuren Entdeckungsreise in die Extreme des Begreiflichen ab, die er später unternehmen sollte. Er hätte sich bestimmt nicht an jenes jahrelange Unternehmen gewagt, wenn er nicht der festen Überzeugung gewesen wäre, dass eine Heimkehr möglich war, auch wenn er selbst vielleicht nicht heimkehren würde. Und dass das Wesen dieser Reise an sich, genau wie die Umkehr der Erdrotation, die Heimkehr implizierte. Man kann weder zweimal in denselben Fluss steigen, noch kann man wieder nach Hause gehen. Das wusste er. Das war sogar die Grundlage seiner Weltanschauung. Doch aus dieser Hinnahme der Vergänglichkeit entwickelte er eine weitreichende Theorie, der zufolge das, was am veränderlichsten ist, am stärksten von Ewigkeit erfüllt ist, und nach der sich das Verhältnis des Menschen zum Fluss und das Verhältnis des Flusses zum Menschen und zu sich selbst als zugleich komplexer und beruhigender erweist als ein reiner Mangel an Identität. Man kann heimkehren, versicherte die allgemeine Temporaltheorie, solange man begreift, dass Heim ein Ort ist, an dem man nie zuvor gewesen ist. Er freute sich also, an einen Ort zurückgekehrt zu sein, der für ihn das war, was er sich als Zuhause wünschte, aber er fand seine Freunde dort ziemlich unreif. Er selbst war in diesem vergangenen Jahr sehr gereift. Ein paar Mädchen hatten mit ihm Schritt gehalten oder ihn sogar überholt. Sie waren Frauen geworden, aber er hielt sich, wenn es nicht der Zufall wollte, von Mädchen fern, denn ihm war vorerst nicht nach weiteren Sexgeschichten zumute. Er hatte etwas anderes zu tun. Wie er feststellte, waren die intelligentesten Mädchen wie Rowab ebenso gleichgültig und zurückhaltend und verhielten sich in den Labors, den Arbeitsgruppen und in den Gemeinschaftsräumen der Wohnheime wie gute Kameraden, weiter nichts. Die Mädchen wollten ihre Ausbildung beenden und mit ihren Forschungen beginnen oder einen Posten finden, der ihnen gefiel, bevor sie ein Kind bekamen. Jugendliches Herumexperimentieren mit dem Sex genügte ihnen nicht mehr. Die Jungen in Scheweks Alter schienen dagegen in der Endphase einer Kindlichkeit stecken geblieben zu sein, die sich inzwischen überholt hatte. Sie waren überintellektuell. Sie wollten sich weder völlig der Arbeit noch völlig dem Sex widmen. Tirin redete, als hätte er das Kopulieren erfunden, aber er hatte bisher nur mit 15- oder 16-jährigen Mädchen Affären gehabt. Von den Mädchen seines Alters hielt er sich fern. Bedab, der sexuell niemals besonders aktiv war, akzeptierte die Bewunderung eines Jüngeren, der auf eine homosexuell-idealistische Weise für ihn schwärmte, und begnügte sich damit. Er schien nichts ernst zu nehmen. Er war ironisch und geheimniskrämerisch geworden. Scheweck fühlte sich von ihm zurückgestoßen. Keine der alten Freundschaften hatte gehalten. Sogar Tirin war zu egozentrisch und in letzter Zeit zu deprimiert, um die alten Bindungen wieder aufleben zu lassen, falls Scheweck das gewollt hätte. Aber eigentlich wollte er es gar nicht. Er war sehr froh über seine Isolierung. Er kam gar nicht auf die Idee, dass die Reserviertheit, mit der ihm Bedab und Tirin begegneten, eine Reaktion sein könnte, dass sein freundliches, aber bereits eindeutig einsiedlerisches Wesen ein ganz eigenes Ambiente formte, dem nur große Kraft oder große Ergebenheit gewachsen war. Er merkte nur, dass er endlich Zeit genug zum Arbeiten hatte. Unten in Südost, als er sich an die körperliche Arbeit gewöhnt hatte und er seine Hirnkapazität nicht mehr auf Code-Nachrichten oder seinen Samen auf feuchte Träume verschwendete, hatte er einige Ideen gehabt. Jetzt hatte er Muße, diese Ideen auszuarbeiten, zu sehen, ob sie etwas wert waren. Die älteste Physikerin im Institut hieß Mitis. Da alle 20 ständigen Mitglieder des Lehrkörpers sich turnusmäßig bei den Verwaltungsarbeiten ablösten, leitete sie zwar im Moment nicht die physikalische Fakultät, war aber bereits 30 Jahre am Institut und besaß den geschliffensten Verstand. Mitis war ständig von einer Art psychologisch leerem Raum umgeben. Ähnlich wie eine Bergspitze, die alle anderen überragt. Völliger Mangel an allen Schnörkeln und Ausdrucksmitteln der Autorität bewirkte, dass die Sache für sich selbst sprach. Es gibt Menschen, denen Autorität angeboren ist. Manche Kaiser haben eben tatsächlich neue Kleider. »Ich habe deine Arbeit über die relative Frequenz an Zabul in Abenai geschickt«, sagte sie in ihrer knappen, buschikosen Art zu Scheweck. »Möchtest du seine Antwort sehen?« Sie schob einen Fetzen Papier über die Schreibtischplatte offensichtlich von einem größeren Blatt abgerissen. Er war mit winzigen Schriftzeichen bekritzelt, eine Gleichung. TS halbe von R gleich 0. Scheweck stützte sich mit den Händen auf die Tischplatte und betrachtete den Papierfetzen eingehend. Seine Augen leuchteten hell und das Licht vom Fenster lag auf ihnen, sodass sie klar wie Wasser schimmerten. Er war 19, Mithis 55. Sie beobachtete ihn voll Mitleid und Bewunderung. »Genau das hat gefehlt«, sagte er und tastete nach einem Bleistift. Eifrig begann er, auf dem Papier zu kritzeln. Während er schrieb, rötete sich sein blasses, mit silbrigen Flaum bedecktes Gesicht und seine Ohren begannen zu glühen. Leise ging Mithis um den Schreibtisch herum und setzte sich. Sie hatte Durchblutungsstörungen in den Beinen und konnte nicht lange stehen. Die Bewegung störte Scheweck jedoch. Mit kaltem, verärgertem Blick sah er auf. »In 1-2 Tagen habe ich das fertig«, sagte er. »Sabul möchte das Ergebnis sehen, wenn du es ausgearbeitet hast.« Scheweck sagte zunächst nichts. Seine Gesichtsfarbe wurde wieder normal. Und jetzt war er sich auch wieder der Anwesenheit von Mithis bewusst, die er sehr liebte. »Warum hast du die Arbeit an Sabul geschickt?«, fragte er. »Mit diesem großen Loch da drin.« Er lächelte. Er strahlte vor Freude darüber, dass er nun endlich das Loch in seinem Gedankengebäude stopfen konnte. »Weil ich dachte, er könnte den Fehler entdecken. Ich konnte es nicht. Außerdem wollte ich ihm zeigen, worauf du hinaus willst. Er wird wahrscheinlich wollen, dass du nach Abenai kommst.« Der junge Mann antwortete nicht. »Möchtest du hin?« »Noch nicht.« »Das dachte ich mir, aber du musst gehen. Wegen der Bücher und wegen der Koryphäen, die du dort kennenlernen wirst. Du wirst deinen Verstand nicht hier in der Wüste vergraben.« Mithis sprach mit ungewöhnlicher Leidenschaft. »Es ist deine Pflicht, dir das Beste herauszusuchen, Scheweck. Lass dich nicht von falschen Gleichheitstheorien verleiten. Du wirst mit Sabul zusammenarbeiten. Er ist gut. Er wird dich hart rannehmen. Du hast die Möglichkeit, den Weg zu finden, dem du folgen möchtest. Bleib noch 1 Quartal hier, dann geh. Und pass auf dich auf in Abenai. Bewahre dir deine Freiheit. Macht konzentriert sich an einem Punkt. Du gehst zu diesem Punkt. Ich kenne Sabul nicht sehr gut. Ich weiß nichts, was gegen ihn spricht, aber vergiss nicht, du wirst sein Mann sein.« Die Singularformen des Possessivpronoms wurden auf Pravik meist nur als Betonung verwendet. In der Umgangssprache vermied man sie. Kleinkinder mochten vielleicht »meine Mutter« sagen, aber sie lernten sehr schnell »die Mutter« zu sagen. Statt »meine Hände tun weh« hieß es »die Hände tun mir weh« und so weiter. Würde man sagen, dies gehört mir und das gehört dir, so heißt es auf Pravik, ich benutze dies und du benutzt das. Mithis Formulierung, du wirst sein Mann sein, klang so sonderbar. Scheweck sah sie verständnislos an. Vor dir liegt eine Menge Arbeit, fuhr Mithis fort, ihre schwarzen Augen blitzten, als sei sie verärgert. Tu sie. Dann ging sie hinaus, da im Labor eine Gruppe auf sie wartete. Verwirrt betrachtete Scheweck den eng bekritzelten Papierfetzen. Er dachte, Mithis habe ihm sagen wollen, er solle sich beeilen und seine Gleichung korrigieren. Erst später begriff er, was sie wirklich gemeint hatte.